Ihr Lieben, heute ist unser Thema kraftvoll leben. Meine Stimme ist noch nicht so ganz fit, aber ich hoffe, die macht's besser dann mit der Zeit. Kraftvoll leben, was sind so spontane Assoziationen, die ihr dazu habt? Müsst ihr jetzt nicht laut reinrufen, reicht einen Moment, kurz drüber nachzudenken. Ich weiß, dass viele von euch eine Sehnsucht teilen, die mich bewegt. Das ist die Sehnsucht, mehr von der Herrlichkeit Gottes zu erleben. Vor 3 Wochen hat es Tobias so ausgedrückt, dass Dinge geschehen mögen, wo jeder Beteiligte weiß, Gott hat hier gehandelt. Weil das, was er bewegt, über unseren Horizont und über unsere Möglichkeiten weit hinausgeht. Nicht wir optimieren uns und danken für einen Segen, sondern Gott kommt mit seiner Herrlichkeit. Und wir leben in Zeiten, wo wir merken, vielleicht geht es nur mir so, aber es ist enorm viel Not und Krankheit um uns herum. Und ich meine jetzt nicht mit Bronchitis, was mich beschäftigt hat letzte Woche, oder Grippe, sondern ernsthafte Krankheiten. Geschwister und Menschen in unserem Umfeld, die unter Krankheiten leiden, und man könnte das Heulen kriegen, wenn man daneben steht. Oder wir alle wissen, dass die psychischen Erkrankungen enorm zugenommen haben. Manche sagen, Depression ist die neue Seuche des 21. Jahrhunderts. Was das heißt für die Seelen, wenn sie wegrutschen in diese Dunkelheit und wir verkündigen Jesus als das Licht der Welt, also als das Licht der Seele. Und da knüpft diese Sehnsucht an. Ich möchte mehr sehen von Gottes Herrlichkeit. Ich möchte mehr erleben, dass Gott trotz allem, was er in diese Schöpfung hineingelegt hat, als der Herrliche handelt. Natürlich, wenn wir über Heilung nachdenken, müssen wir einfach ganz nüchtern feststellen, Gott hat in jede Zelle, die er geschaffen hat, Heilung hineingelegt. Jede Körperzelle kann sich regenerieren. Das ist Heilungskraft Gottes in der Schöpfung. Wir leben in einer Zeit, wo die Medizin Fortschritte gemacht hat. Das ist ein Geschenk Gottes. Und trotzdem erleben wir und haben eine Sehnsucht im Herzen: Gott, deine Kraft, wenn du kommst und ein Wort sprichst und die Not sich wendet und allen klar ist, du hast jetzt gehandelt. Teilt ihr diese Sehnsucht? Ich möchte heute in dieser Hinsicht mit euch über Heilung nachdenken. Und ich tue es nicht, indem ich einen Bibeltext vorlese und den dann auslege. Das mache ich sonst gern. Sondern indem ich mit euch einen gedanklichen Weg gehe. Und ich werde immer wieder dabei auf verschiedene Bibelstellen schauen. Beginnen wir ganz einfach und allgemein. Dass Gott heilen kann, und ich meine diesem Eingreifen unserer Existenz, dass Gott heilen kann, ist vermutlich für alle denkbar. Da sagen wir alle, jo, das kann er. Logisch, wäre auch schwierig, wenn man sagen würde, das geht nicht, weil Gott hat diese Welt geschaffen durch sein Wort aus dem Nichts. Gott hat mit unendlicher Kreativität alles, was wir sehen, zum Leben gebracht. Was sollte ihm Schweißperlen auf die Stirn treiben? Dass er daneben steht und denkt, oh Backe, das ist jetzt zu komplex für mich. Also, ich vereinnahme euch einfach mal, ich glaube, dass Gott heilen kann, steht außer Frage. Viel herausfordernder ist die Frage, wann er es tut. Oder warum manchmal auch nicht. Wann darf ich denn mit seinem Eingreifen rechnen? Und wenn wir diese Frage stellen, ist das keine theoretische Frage. Man kann über vieles nachsinnieren und überlegen. Wenn ich diese Frage habe, Herr, wann heilst du denn? Dann ist es meist eine existenzielle Betroffenheit. Menschen, die mir nahestehen oder vielleicht ich selbst. Und jeder von uns geht auf diese Frage mit einem ganzen Ballast oder mit einem ganzen Gepäck zu, nämlich mit dem Gepäck seiner Erfahrungen oder eben Enttäuschungen. Ich habe schon so oft gebetet und Gott hat nicht geheilt. Wir schauen auf diese Frage, wann Gott heilt, vom Standpunkt unserer Prägungen aus oder unserer Theologien. Wann heilt Gott? Stellt euch mal folgende Situation vor. Als Kleingruppe, in Klammern, ich hoffe, ihr habt eine Kleingruppe. Als Kleingruppe habt ihr euch verabredet, für unseren Alpha-Kurs zu beten, in Klammern. Alle Kleingruppen, die das noch nicht tun, bitte tut es doch. Also Situation, ihr als Kleingruppe betet für den Alpha-Kurs. Der läuft ja jetzt gerade. Und ihr trefft euch am Abend und ihr betet und sagt, Herr, wir wollen dich bitten, dass durch diese liebevolle Atmosphäre Herzen sich wirklich öffnen können, dass die Fragen, die die Menschen haben, wirklich ausgesprochen werden und dass sie Antworten finden, die für ihr Leben tragfähig sind. Aber vor allem beten wir darum, Jesus, dass du ihnen begegnest. Und am Ende des Abends guckt ihr euch an und seid ermutigt. Ihr seid dankbar für die Einheit in eurem Gebet. Und ihr seid gewiss, dass durch euer Gebet etwas bewirkt worden ist. Nun stellt euch die Situation mal folgendermaßen vor. Dieselbe Kleingruppe. Ihr habt euch verabredet, um für einen Bruder zu beten, der ernsthaft erkrankt ist, oder eine Schwester. Könnte es sein, dass dieser Abend ein wenig anders verläuft? Da ist der eine, der betet, Herr, hilf doch unserem Bruder, dass er nicht unter der Last dieser Krankheit einbricht. Während der nächste sagt, ich proklamiere im Namen Jesu die Heilung. Die eine betet, danke Herr für die Heilung, die wir noch nicht sehen, aber die du schon gegeben hast. Und die nächste sagt, Herr, dein Wille möge geschehen. Was werdet ihr am Ende dieses Abends empfinden? Vermutlich nicht diese Einheit wie beim Gebet für Alpha. Weil jeder von uns auf diese Frage ganz unterschiedlich schaut und sie ganz unterschiedlich beantwortet. Wann heilt Gott denn eigentlich? Ihr Lieben, die Evangelien sind voll von den Berichten, in denen Jesus geheilt hat. Und das nicht hier mal und dort mal oder wenn sich die Gelegenheit bietet, geboten hat. Man hat das Empfinden, Jesus hat das ständig getan. Er begegnete Leuten, sah die Not und heilte sie. Und er hatte ja eine Botschaft, die machte den Kern dessen aus, was er vermitteln wollte. Und diese Botschaft war, euch ist das Reich Gottes nahe gekommen. Bitte lauft nicht mehr von Gott weg. Wendet euch ihm doch wieder zu. Und dann werdet ihr merken, dass Gott für euer Leben Sinn, Perspektive, Hilfe und Kraft hat. Und Jesus hat es nicht nur gepredigt, er hat die Menschen das erleben lassen. Denn das Reich Gottes ist nicht nur ein Thema. Es ist im Kern Begegnung. Das Reich Gottes ist nicht nur eine Hoffnung. Es ist vor allem eine Kraft. Dass Jesus heilte, war also mehr als Zugabe. Das war unverzichtbarer Teil seiner Botschaft. Lilly hat nun gerade so einen kleinen Text aus dem Matthäus-Evangelium vorgelesen. Ihr erinnert euch, Jesus hat die Dörfer und Städte durchzogen in Galiläa. Und während er so unterwegs war, hat er eine Sicht bekommen für sein Volk Israel als Ganzes. Und er vergleicht das, sie sind wie eine Herde Schafe ohne Hirten. Sie sind innerlich ausgelaugt. Sie sind entkräftet. Sie haben bis zu morgen hinaus keine weitere Perspektive. Sie sind der Gewissheit beraubt, dass Gott, der Vater im Himmel, gerade sie liebt, weil sie niemanden haben, der ihnen den Weg zum Herzen Gottes, des Vaters, zeigt. Das war die tiefe Not, die eigentliche Not in Israel. Und die bewegte Jesu Herz. Ich sage es wieder an der Stelle, dort heißt es im Urtext, und es jammerte ihn. Es ließ ihn nicht mehr kalt. Es griff nach ihm. Und er machte zwei Dinge. Das erste, beauftragt seine Jünger und sagt, euch verordne ich jetzt Gebetstage und Gebetsnächte. Bestürmt den Vater im Himmel, dass er Verkündiger aussende in dieses mein Volk. Sie sollen das Evangelium hören, dass das Reich Gottes ihnen nahe gekommen ist. Und das Zweite, was er tat, er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Matthäus formuliert es hier bewusst. Er sagt nicht, Jesus heilte alle Kranken, sondern Jesus ist der Herr über jede Krankheit und über jede Art von Gebrechen. Nichts ist ihm entzogen. Nichts ist zu komplex für ihn. Wenn Jesus heilte, war das also unverzichtbarer Teil seiner Botschaft, das Reich Gottes. Und wenn wir das bedenken, ihr Lieben, dann merken wir schon etwas Entscheidendes. In der Bibel umfasst Heilung mehr als die Wiederherstellung der Gesundheit. Jesus sah die Not des Volkes und es jammerte ihn. Heilung umfasst mehr als die Wiederherstellung der Gesundheit. Meine Frage ist, ob es vielleicht möglich ist, dass wir an der Stelle manchmal mit einem zu engen Fokus unterwegs sind. In den Evangelien lesen wir weiter. Etwas später hat Jesus seine 12 Jünger ausgeschickt, und zwar in die Dörfer, in die er noch kommen wollte. Und er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Wenn ihr zu den Menschen geht, dann verkündigt, das Reich Gottes ist euch nahegekommen. Also genau das, was Jesu Kernbotschaft war. Jesus hat gesagt, macht das auch, verkündigt das, das Reich Gottes kommt. Und dann geht's weiter, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es gegeben, umsonst gebt es weiter. Hat jemand mitgezählt? Es waren 5 Imperative. Verkündigt, heilt, weckt auf, reinigt und treibt aus. Und Matthäus erwähnt an dieser Stelle und sagt, so hat Jesus seine Jünger zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Bei Markus und Lukas wird das nicht erwähnt, aber es ist dieselbe Aussendung. Es ist derselbe Horizont. Das war vor Ostern. Das war unter dem Vorzeichen des alten Bundes. Nach Ostern, als der neue Bund in Kraft getreten war, hat Jesus wieder einen Auftrag seinen Jüngern gegeben. Diesmal aber ein erweiterter, nicht mehr nur begrenzt auf Israel, sondern alle Völker im Horizont. Diesmal auch nicht 5 Imperative, sondern nur noch einer. Matthäus 28. Hinausgehend macht alle Völker zu Jüngern, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und indem er sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ein Imperativ. Unter diesem hat Jesus alles gebündelt. Er hat gesagt, das ist mein Auftrag an meine Gemeinde. Macht zu Jüngern. Und natürlich, dazu gehört es zu verkündigen, dazu gehört es zu taufen, dazu gehört es zu befreien, zu heilen. Das ist alles mit da drin. Aber für Jesus ist der Fokus entscheidend, das, worauf wir uns richten, das, was im Kern das Wichtige ist. Und da sagt er, das ist ganz klar, Macht zu Jüngern. Was lösen diese Gedanken aus bei dir? Das größte Wunder geschieht, wenn ein Mensch zu einem Jünger Jesu wird. Wenn er sein Herz für Jesus öffnet. Wenn er von Jesus so bewegt ist, dass er sagt, ich möchte mein ganzes Leben in deiner Nähe verbringen. Ich will nicht mehr ohne dich sein. Wenn er mehr und mehr von diesem Wunsch erfasst ist, dass er selber in dieser Welt Jesus widerspiegelt. Gebrochen zwar durch unsere Schwachheit natürlich, aber dass Jesus sichtbar wird. Und wenn er mehr und mehr das tun will, was Jesus getan hat. Also als Jünger lebt. Ihr Lieben, was Jesus in einem Menschen tut, ist größer als das, was er an ihm tut. Und bei Markus, auch Markus gibt in seinem Evangelium diesen Auftrag Jesu wieder und formuliert es ganz ähnlich. Markus 16, hingehend in die ganze Welt predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Können wir jetzt nicht machen, aber über die ganze Schöpfung kann man mal nachdenken. Predigt das Evangelium. Und die Zeichen, die denen aber folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, dann kommt noch was, Schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und auch hier ein einziger Imperativ. Das ist so, als ob Jesus sagt, bitte nehmt meinen Auftrag wahr. Die Zeichen und Wunder werde ich nachfolgen lassen. Kümmert ihr euch darum, dass ihr Menschen zu Jünger macht? Ich werde die Herrlichkeit des Vaters offenbaren. Und am Schluss des Evangeliums von Markus, da lesen wir, jene aber, also die Jünger, gingen hinaus und predigten überall, während der Herr mitwirkte mit ihnen, weil wir Herzen nicht verändern können. Und der Herr bestätigte das Wort durch die darauffolgenden Zeichen. Das ist mein erster Gedanke für heute. Ich möchte ihn zusammenfassen mit den Worten, Heilung, Zeichen und Wunder gehören in den Kontext von Evangelisation und Mission. Sie dienen dazu, dass Menschen die Güte Gottes erleben, dass sie Herz für Jesus öffnen und dass sie als Jünger Jesu leben wollen. Könnte es sein, ihr Lieben, dass wir auch mehr Zeichen, Heilungen, Wunder Gottes erleben, je entschlossener wir diesem Auftrag folgen? Als Gemeinde und natürlich auch als Einzelne. Sagen, das, was wir uns auf die Fahnen schreiben, ist, wir wollen, dass Jüngerinnen und Jünger Jesu ins Leben treten. Wir wollen dafür leben, beten, ringen. Und wir werden dabei die Herrlichkeit unseres Herrn erleben. Heilungen, Zeichen und Wunder. Zweiter Gedanke. Und der ist mir neben dem Hauptfokus des Neuen Testaments, was ich gerade gesagt habe, wichtig. Der zweite Gedanke, wir dürfen göttliche Heilung in unserem persönlichen Leben erwarten. Und zwar als reale Möglichkeit. Nicht nur theoretisch, als reale Möglichkeit. Jesus möchte, dass unser ganzes Leben ihm gehört. Und wir sind Wesen aus Leib, Seele und Geist. Jesus kam nicht dazu, unser Inneres zu erlösen, sondern uns als ganze Menschen zu erlösen. Und sein Heiliger Geist möchte uns ganzheitlich mit seiner verändernden Kraft durchdringen. Darum schreibt Paulus im 1. Korinther 12 auch von den Geistesgaben, von diesen Gnadengaben. Das sind sozusagen Geschenke Gottes, mit denen wir einander Gutes tun können. Und er erwähnt hier die Gnadengaben der Heilungen. Das ist ein doppelter Plural. Macht Paulus nur hier bei dieser Gabe. Und er macht es, weil er damit ausdrücken will, es gibt ganz unterschiedliche Heilungsgaben, die Gottes Geist in seine Gemeinde hineinlegt. Weil Gott selbst diesen unterschiedlichsten Nöten begegnen will. Und Gott hat die Möglichkeiten, das zu tun. Und es sind verschiedene Gaben, weil es ausdrückt, diese Gaben müssen einander ergänzen. Wir alle sind der Leib Christi. Das ist das Bild, was er in dem gleichen Kapitel verwendet. Und es drückt aus, dass keiner von uns mehr gebraucht wird und ein anderer weniger, sondern dass wir alle im selben Boot sitzen, alle zu Jesus gehören. Verschiedene Gnadengaben der Heilungen. Im Leitungskreis beten wir immer wieder darum. Wir beten darum, dass Gott diese Gaben offenbart. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr das auch tut mit uns. Dass wir sagen, Herr, wir wollen diesem Auftrag Folge leisten. Und nun beten wir darum, dass du auch diese Zeichen, diese Heilung, diese Gnade offenbarst. Dass du unter uns Gaben des Geistes freisetzt und auch Gaben der Heilungen. Vielleicht merkst du ja, dass es dir Freude macht, mit Menschen um Heilung zu beten. Das kann ein erster Anfang sein, dass Gott in dein Leben was gelegt hat. Vielleicht hast du es hier und da erlebt, dass Menschen gesund geworden sind, als du für sie gebetet hast. Vielleicht auch ein bisschen unspektakulärer sitzt du manchmal hier im Lobpreis und denkst, Mann, oh Mann, Hüftleiden, wenn der Herr das heilen könnte. Wenn du solche Gedanken hast, was Gott tun will, wollte, was er kann, was vielleicht jetzt dran wäre, dann geh dem ruhig mal nach. Die Bibel nennt das Worte der Erkenntnis. Ihr Lieben, und wenn wir all das nicht nur mal mitkriegen, sondern sagen, okay, Wir teilen es einander mit. Wir wollen einander darin begleiten, ermutigen. Dann können Gaben der Heilung auch unter uns stark werden. Und darüber hinaus, jeder von uns darf um Heilung beten. Ich finde das so schön, dass Paulus in diesem Kapitel 12 auch von der Gabe des Gebets schreibt. Wer von euch käme auf den Gedanken, dass er dann selber nicht mehr beten bräuchte, weil es ja die begabten Geschwister gibt? Jetzt mal bitte melden. Also ich habe mich nicht gemeldet. Keiner. Also dafür, dass es Gnadengaben der Heilung gibt, entlastet und entbindet uns nicht davon, dass wir für unsere Geschwister beten und für Menschen beten und sagen, Herr, du musst jetzt eingreifen. Das ist ein Feld, was der Herr uns gibt. Und noch etwas möchte ich dazu sagen. Im Jakobusbrief hat der Apostel Paulus, alle diejenigen aufgefordert, die krank sind, dass sie die Ältesten rufen und die Ältesten für sie beten und sie im Namen Jesu salben. Und Jakobus sagt dann, dieses Gebet wird den Kranken aufrichten und die Sünde vergeben. Jakobus spricht nicht von einer Gnadengabe, sondern von einem Gnadenrecht der Ältesten. Von einem Mandat, das Gott ihnen gegeben hat, weil er sie berufen hat, die Gemeinde zu leiten. Und beides, diese Gnadengaben und dieses Gnadenrecht, das hat der Herr seiner Gemeinde gegeben, um uns zu ermutigen. Erwartet doch von mir. Es bleibt doch nicht dabei stehen, was ihr bisher erfahren habt. Bleibt nicht dabei stehen, was nur Sehnsuchtsformulierungen sind, sondern erwartet von mir, dass ich etwas tue in eurer Mitte. Ihr Lieben, ich glaube, dieses Feld haben wir ein bisschen brach liegen lassen in den vergangenen Monaten. Darum möchte ich zwei Dinge als Konkretionen euch weitergeben. Das erste, wir haben bald Worship Night. Und in Zukunft wollen wir in jeder Worship Night auch um Heilung beten. Das werden wir vorher nicht auf die Plakate schreiben. Aber jeder, der sagt, ich brauche dieses Gebet, wird bei der Worship Night Geschwister finden, die für ihn um Heilung beten. Das zweite, wir als Älteste, als Leitungskreis haben uns entschieden, dass wir immer am dritten Dienstag im Monat, eine Dreiviertelstunde bevor wir unsere Sitzung beginnen, hier sind im Gottesdienstraum. Und wer immer von euch dieses Gebet der Ältesten in Anspruch nehmen kann, darf dann kommen. Dann beten wir für euch um Heilung. Dann salben wir euch. Wenn ihr denn uns nicht auch ruft. Jakobus schreibt, ruft die Ältesten. Also es ist kein Ersatz dafür. Wir kommen gerne, wenn ihr uns ruft. Aber für alle, die es eine Hilfe ist, bieten wir das an, einmal im Monat vor dem Leitungskreis. Es ist mir auf dem Herzen, dass wir dieses Feld nicht brach liegen lassen. Und dass wir nicht warten, bis irgendwas vom Himmel fällt, sondern dass wir Schritte gehen, die Jesus uns in seinem Wort zeigt. Der Glauben bewahrheitet sich nicht, indem ich theoretisch drüber nachdenke, sondern Schritte gehe. Deshalb wollen wir dieses Feld wiedergewinnen. Dritter Gedanke. Trotz allem, was ich bisher gesagt habe, wird es natürlich auch so sein, dass wir immer wieder mit der Realität konfrontiert werden, dass Jesus unser Gebet um Heilung nicht oder nicht sofort erhört. Und wenn das so läuft, weiß nicht, wie es euch geht, dann entsteht ganz schnell so diese Frage, Herr, warum heilst du denn nicht? Dann gehen wir auf Ursachenforschung. Und man kann sich darin so leicht verlieren, Herr, warum heilst du nicht? Ich möchte euch gerne eine andere Frage ans Herz legen. Herr, wie willst du dich denn in dieser Situation verherrlichen? Was, Jesus, macht denn deine Ehre groß? Was ist dem Vater im Himmel jetzt wichtig? Wie willst du dich verherrlichen? Und das kann er, indem er heilt. Das kann er, indem er ein Wort spricht und die Dinge sind geklärt. Das kann er, indem er einen Prozess zur Heilung initiiert. Und Jesus kann das auch, indem er mitunter Krankheiten benutzt, um seine Ziele zu erreichen. Als ich vor 4 Jahren Corona hatte, dann dachte ich auch erst, naja, dauert 10 Tage, dann bin ich wieder fit. Der Herr weiß ja, ich habe viel auf dem Schreibtisch. Es ist wichtig, dass der Pastor in der Gemeinde ist. war meine Erwartung, du musst ja heilen. Das hat nur ein halbes Jahr gedauert. Und in diesem halben Jahr habe ich kennengelernt, was echte Kraftlosigkeit ist und seelische Erschöpfung. Und jetzt im Rückblick erkenne ich, dass Jesus mich so aus der Bahn nehmen musste, weil er mit mir Dinge klären wollte. Ich habe bestimmte Dinge im Laufe meines Dienstes, meines Lebens immer verdrängt, immer in diese Schublade gepackt. Jetzt ist ungünstig, ich habe keine Zeit. Da gibt es noch eine jährliche Konferenz vorzubereiten, da ist hier noch ein Seminar, da ist dort noch eine Predigt, da ist hier noch ein Seelsorgegespräch, es war immer was. Aber Jesus ist so gütig, dass er sagt, du kommst mir nicht davon. Und dann hat er es zugelassen, dass ich Kraftlosigkeit und Erschöpfung erlebt habe. Das war nicht angenehm, aber er hat angefangen, zu mir zu reden. Und ich habe erlebt, wie innerlich eine Last von mir gegangen ist. Ich habe es erlebt, wie ich innerlich an bestimmten wunden Punkten endlich heil wurde. Wie ich für mich Dinge neu gesehen habe. Und im Rückblick würde ich sagen, das war es wert. Das war dieses halbe Jahr wert. Darum die Frage, Herr, wie willst du dich verherrlichen? Und der vierte Gedanke, die Herrlichkeit des Himmels steht noch aus. Das Beste kommt noch. Ihr Lieben, bei all dem, was wir so erleben, ist das nicht eine schöne Botschaft? Das Beste kommt noch. Das Reich Gottes wird noch vollendet werden. Das steht nicht in Frage. Es ist nur die Frage, wann Jesus wiederkommt und es geschieht. Und dann wird alles Leid, alle Krankheit, jeder Schmerz überwunden und vergessen sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was für eine Botschaft für die unter uns, die durch Krankheitstäler gehen, durch Schmerzphasen oder ihr ganzes Leben unter Schmerzen verbringen. Es wird ein Ende haben. Dann wird es so sein, als hätte es Sünde und Tod nie gegeben. Das wird so sein. Aber wir leben jetzt in einer Spannung. Jetzt schon, aber noch nicht. Jetzt schon ist jede Heilung, die Gott schenkt, wie ein Lichtstrahl aus seiner Ewigkeit. Aber wir sind noch nicht im Himmel. Und in Spannungen stehen, das ist nicht gerade angenehm. Das zerrt immer so ein bisschen. Man muss sich immer wieder neu positionieren da drin. Und manch einer sagt dann, okay, wenn das so ist, das Beste kommt noch, na gut, dann habe ich keine Hoffnung mehr für mich jetzt. Es wird schon gut werden. Ein anderer sagt, das kann es doch nicht sein. Eigentlich muss doch jetzt alles schon verfügbar sein. Jesus hat doch eine vollgültige Erlösung vollbracht. In der Spannung bleiben. Jetzt schon Herrlichkeit Gottes, aber noch sind wir nicht im Himmel. Was kann uns helfen, in dieser Spannung zu leben und die auszuhalten? Dazu kann helfen, dass wir verstehen, unser irdisches Leben ist eine Vorbereitung für den Himmel. Ich weiß nicht, wie ihr euer Leben so denkt. Ob ihr manchmal so das Gefühl habt, oh, das ist total schön, wenn ich jetzt unterwegs bin und am Ende gibt es noch den Himmel. Das wird noch ein bisschen besser. Als ob dann noch das Sahnehäubchen draufkommt. Wir werden die meiste Zeit in der Ewigkeit verbringen. Das ist schon Widerspruch in sich, weil in der Ewigkeit gibt es keine Zeit mehr. Gott bereitet uns jetzt vor für diese Ewigkeit, für die Art von Berufung, die wir dann leben werden. Und ihr Lieben, wenn ihr mal die Bibel hineinschaut, malt sie noch nicht so ein ganz tolles, fantastisches Bild wie Schlaraffenland oder sowas, sondern sie gibt Andeutungen, Hinweise, was das sein wird, was unsere Berufung sein wird. Sie sagt solche Dinge wie, wir werden mit Jesus herrschen. Stell es mal vor, du wirst mit Jesus herrschen. Denken Sie jetzt, oh gute Güte, hoffentlich ist Jesus stärker. Anteil an seiner Herrschaft. Wir werden mit Jesus die neue Welt gestalten. Es gibt ja so Zerrbilder, ne? So ein ewiger Gottesdienst, wo alle da sitzen, gähnen und denken, wann ist es nur zu Ende? Das ist nicht Ewigkeit. Es gibt eine neue Schöpfung und Gott sagt, meine Gemeinde, meine Kinder, die werden mir helfen, die werden mit mir zusammen das gestalten. Kreativität. Ich bin nicht kreativ, ich bin gespannt, wie das wird. wir werden sogar Engel richten. Das sagt die Schrift auch. Ups, da kann man schon Respekt vorkriegen. Aber Jesus möchte uns von seiner Gerechtigkeit ins Herz legen. So, und wenn man all das im Kopf hat und sagt, das ist unsere Berufung, dahin geht die Reise, dann wird auch schnell klar, so bin ich aber jetzt noch nicht. Also mein Herz ist noch nicht so demütig, vermutlich nicht so demütig, dass Jesus sich auf mich verlassen kann, mir Teil seiner Herrschaft abzugeben. Wer weiß, was ich damit machen würde. Ich bin noch nicht so voll Vertrauen, dass Jesus sich ganz auf mich verlassen kann. Ich bin nicht so ganz auf Jesus ausgerichtet, dass ich nicht sagen würde, oh, das hast du aber toll gemacht, ne? Die Frage ist, wo lernen wir das, was wir für unsere Berufung in der Ewigkeit brauchen? Auf den schwierigen Wegen unseres Lebens. Da formt Jesus unser Herz, unseren Charakter. Wollen wir diese Wege gehen? Nö, vermutlich nicht. Und trotzdem hat Jesus eine Verheißung für diese Wege. Er sagt, von meiner Liebe kann euch nichts und niemand trennen. Ihr Lieben, wenn wir also lernen, mehr auf die Ewigkeit zu schauen, dann werden vielleicht manche Dinge, die wir uns erhoffen, ersehen, erwünschen und die nicht so klappen, nicht so gelingen, nicht so werden, uns nicht mehr aus dem Gleichgewicht bringen können. Dann werden wir vielleicht auch nicht den Druck haben, alles das, was wir doch meinen, was der Herr uns jetzt gegeben hat, was uns aber für die Ewigkeit versprochen hat, in unser Leben hineinzwängen zu müssen. Mit Fokus auf die Ewigkeit. Diese Berufung, die Jesus uns geschenkt hat, wofür er uns erlöst hat. Kraftvoller Leben aus Gottes Kraft. Ich könnte auch sagen, entdecke, dass Gott noch viel mehr für dich hat, als du heute, jetzt hier denkst. Mach dir Mut, dass du nicht bei den Erfahrungen hängen bleibst, die dich entmutigt haben. Dass du nicht als erstes deine Theologie verteidigst und sagst, nee, so muss es doch sein. Sondern dass du vor Jesus den Lebendigen trittst und sagst, Herr, hier bin ich. Ich will hinein in deine Kraft. Und das kann auch bedeuten, manchmal, dass du auf schwierigen Wegen Jesus treu bleibst, weil die Ewigkeit von ihm in dein Herz gelegt ist. Auch das ist kraftvoll Leben aus seiner Kraft. Amen. Ihr Lieben, während des Lobpreises haben wir immer so auch heute das Angebot, dass ihr euch segnen lassen könnt, für euch beten lassen könnt. Es gibt Segnungsteams, die ihr dort trefft. Zusätzlich werden, wenn ihr es mögt, auch vom Ältestenkreis Leute hier sein, vom Leitungskreis, und gerne für euch beten, um Heilung zu beten. Das ist unser Schwerpunkt, unser Fokus heute. Das hat uns in der Predigt beschäftigt und wir wollen dieses Feld einnehmen und also auch mutig erwarten und beten, dass der Herr etwas tut. Also, ihr seid eingeladen, für euch das in Anspruch zu nehmen, was euch gerade jetzt wichtig ist.